Herzlich willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen Bilawa.
Wir sprechen ja hier im Podcast auch manchmal über relativ abstrakte Themen, sowas wie Daten, Software, Infrastrukturen, Zukunftsvisionen. Und bei offener Innovation geht es dabei ja immer darum, dass möglichst viele Menschen mitmachen. Also Partizipation ist immer ein großes Ziel und oft auch eine große Herausforderung. Und deswegen sprechen wir heute mal über eine Möglichkeit, Menschen zu motivieren, Barrieren abzubauen und Beteiligung auch irgendwie spaßig zu gestalten. Deswegen spreche ich mit Professorin für Game Design und Gründerin Linda Breitlauch. Sie ist 2007 Europas erste Game Design Professorin geworden und sie lehrt aktuell an der Hochschule Trier im Studiengang Intermediate Design. Linda Breitlauch hat außerdem das Startup Skilltree mitgegründet. Skilltree ist spezialisiert auf Technologietransfer zwischen Games und anderen Industrien. Und wir sprechen heute über die Möglichkeiten von Games im Zusammenhang mit Lernen, Innovationen und Smart City. Ja, dann herzlich willkommen, Linda Breitlauch, und hallo in die Hochschule Trier.
Hallo, Helen.
Genau, ich starte wie immer in diesem Podcast mit einer Frage, die mein letzter Gast mir mitgegeben hat. Und das war diesmal Clarice Schröder vom Verein Offene Kommunen NRW. Und sie hat gefragt:
Wenn du mit dem Finger schnipsen könntest, welche politische Institution müsste eingerichtet werden?
Ja, es gibt ja schon sehr, sehr viel. Ich meine, das, was jetzt im Moment am wichtigsten wäre, Klima und gesellschaftlicher Zusammenhalt, da wird ja gerade viel getan. Aber wenn es etwas gibt, was es noch nicht gibt, dann wäre es wahrscheinlich sowas wie ein Serious Game Lab. Das, was wir hier in Trier haben, allerdings in groß und bundesweit vernetzt. Also ein Labor, in dem man Spiele für zum Beispiel die Gesundheit, aber eben auch für andere Serious Anwendungen entwickeln würde mit Unterstützung von Politik und Gesellschaft.
Serious Games sind ja dein Spezialgebiet, sag ich mal. Kannst du vielleicht einmal erklären, was das genau ausmacht? Das sind ja Spiele, die nicht primär oder nicht nur zur Unterhaltung gedacht sind. Was ist dann das Besondere an Serious Games?
Ja, das ist so die gängige Definition und die ist auch nicht falsch. Impliziert aber immer so ein bisschen, als wären das Spiele, die keinen Spaß machen dürfen. Das ist nicht so. Also mit Serious Games bezeichnen wir Spiele, die nicht in erster Linie als Entertainment-Produkt gedacht sind, das stimmt, aber vor allen Dingen einen bestimmten Zweck verfolgen, also eine Wirkung erzielen wollen, zum Beispiel Lernen, Kompetenzerwerb, Verhaltensänderungen, das ist vor allen Dingen im therapeutischen Bereich ganz wichtig. Also im Grunde genommen entwickeln wir Serious Games, um den Spaß am Spiel zu nutzen, um damit das Lernen besser und nachhaltiger zu machen.
So ein bisschen durch die Hintertür quasi.
Naja, nein, eigentlich nicht. Wenn man ganz ehrlich ist, ich glaube, auch die Pädagogen sind sich grundsätzlich darüber einig, dass Spielen die Urform des Lernens ist. Wenn man das bei Kindern beobachtet oder auch bei jungen Säugetieren, die spielen ja im Grunde genommen das, was sie später trainiert haben müssen. Also sei es ein Rollenspiel bei Kindern, wo sie sozialen Umgang miteinander pflegen, Dinge austesten und so weiter. Das heißt also, das Spielen ist eigentlich die ursprünglichste Form des Lernens. Dass wir Lernen dann häufig so verstehen als etwas, was man in der Schule tut und was eigentlich keinen Spaß macht. Und das ist im Grunde genommen eigentlich sozusagen von hinten gedacht, denn ursprünglich kommt der Lernerfolg tatsächlich aus dem Spielspaß, aus dem Spielerleben. Und insofern ist es eigentlich ganz klar und auf der Hand liegend, dass der Spaß, der beim Spiel entsteht, eigentlich deswegen entsteht, weil wir eigentlich auch sehr gerne lernen auf diese Art und Weise, aber wahrscheinlich intrinsisch motiviert als die klassischen Lernformen.
Und würdest du sagen, dass das Lernen dann immer besser übers Spielen funktioniert oder sind das eher so spezielle Anwendungsfelder, wo man das dann über so ein Spiel lösen kann?
Also es ist natürlich ganz klar, wenn man solche Spiele konzipiert, die über den Spielspaß oder die Spielfreude die Möglichkeit zum Lernen oder Kompetenzerwerb vermitteln wollen, dann ist das eine echte Herausforderung, weil wir wollen ja dann auch etwas vermitteln, zum Beispiel an Lerninhalten oder sowas, die dann auch tatsächlich stimmen. Also wir wollen ja dann realistische Szenarien oder Anwendungsfälle so vermitteln, dass sie auch authentisch bleiben. Und dadurch ist man natürlich ein bisschen gebunden, anders als wenn ich ein Entertainment-Spiel entwickle, nämlich daran, dass ich da zum Beispiel auch die richtigen Daten verwende und trotzdem jede Form der Abstraktion, die ich auch häufig in Spielen verwende, also indem ich Komplexität reduziere, wie zum Beispiel in der Wirtschaftssimulation, dass diese Abstraktion nicht dann das Ergebnis verfälscht. Und deswegen muss man Serious Games eigentlich auch immer evaluieren, ob sie auch wirklich die richtige Wirkung erzielen.
Okay, also es ist dann aber, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht unbedingt auf ein spezielles Thema beschränkt, sondern lässt sich im Prinzip für alle Themen machen, ist nur halt dann immer für sich genommen eine ziemliche Herausforderung.
So könnte man das sagen. Also manche bezeichnen Serious Games als Genre, aber wenn man es mal ganz genau betrachtet, ist es keine Genre, sondern eine Gattung. Man kann das immer ganz gut vergleichen mit Spielfilm und Dokumentarfilm. Die Entertainment-Spiele, die werden dann so der Spielfilm in der Games-Branche und die Serious Games werden sozusagen der Dokumentarfilm. Natürlich ist es nur ein Gattungsvergleich.
Ja, Dokumentarfilm würde ich jetzt intuitiv nicht mit Spielspaß verbinden.
Aber dennoch auch Dokumentarfilme sind natürlich haben auch einen Unterhaltungswert. Der ist nur anders definiert. Also Unterhaltung kann ja auch entstehen, wenn ich informiert werde, wenn ich Einblick zum Beispiel bekomme, weiß ich nicht, in andere Länder, andere Kulturen und so weiter. Und ich glaube, aber so als Beispiel, um zu erklären, wie ungefähr das mit Serious Games und Entertainment Games aussieht, taugt das eigentlich schon ganz gut. Serious Games sind also sozusagen durchaus auch unterhaltsam und nutzen die Spielfreude, um besseres, nachhaltiges Lernen zu ermöglichen und haben dann natürlich entsprechend auch ganz viele unterschiedliche Genres, in denen sie eingesetzt werden können. Also ich sprach eben von Lernen, Kompetenzerwerb, Verhaltensänderung. Es können aber auch noch tatsächlich viele andere Dinge da eine Rolle spielen. Also eigentlich sind alle Felder tatsächlich denkbar. Nicht alle funktionieren gleich gut, muss man sagen, aber es sind alle Felder denkbar, in denen man tatsächlich Serious Games umsetzen könnte.
Kannst du ein paar Beispiele nennen, welche das sind, außer jetzt vielleicht so schulische Situationen?
Ja, genau, also das sind immer die einem zuerst einfallen, so das typische Edutainment, also Spiele, die so ein bisschen den Unterrichtsinhalt abfangen. Aber es geht natürlich weit darüber hinaus. Also wir machen ja solche Spiele nicht ausschließlich für Kinder und Jugendliche, sondern das geht bis ins hohe Alter. Zum Beispiel haben wir hier in unserem Serious Game Lab ein Projekt, da geht es um therapeutische Spiele für Seniorinnen und Senioren. Also bis ins hohe Alter spielen, um zum Beispiel, wie gesagt, therapeutische Wirksamkeit zu entfalten. Ist also auch nicht auf Altersgruppen beschränkt, aber dazwischen liegen natürlich noch ganz viele andere Felder. Das ganze Thema Kompetenzerwerb in Unternehmen beispielsweise, da wo man Weiterbildungen ja einsetzt, um auf dem neuesten Stand der Technik zu sein. Oder in Hochschulen, wo beispielsweise Wirtschaftssimulationen genutzt werden, um Studierenden der Wirtschaftswissenschaften zum Beispiel das Verständnis von Wirtschaftsabläufen zu erleichtern oder in der Betriebswirtschaft die Kenntnisse, die man sich da anlesen muss, einfach auch durchaus erspielen kann. Also es gibt wahnsinnig viele Anwendungsfelder in der Tat.
Jetzt hast du schon zum zweiten Mal das Serious Game Lab erwähnt und eben sogar gesagt, dass man sowas eigentlich sogar bundesweit brauchen könnte. Was genau ist das für eine Institution und was macht ihr da?
Ja, es ist ein Lab, ist ja im Prinzip, es kann ja alles sein. Es kann virtuell sein, es kann physisch sein. Wir haben beides. Wir haben insgesamt drei Studiengänge, die interdisziplinär miteinander verzahnt sind. Und daraus sind auch Kurse entstanden. Also das ist natürlich die Informatik, das sind wir hier als Designer. Da haben wir schon seit vielen Jahren eine Kooperation, eine interdisziplinäre Kooperation, so dass wir dazu zu Teams kommen, die gemeinsam Spiele entwickeln aus Designsicht, aus Programmiersicht. Dann sind auch noch die Therapiewissenschaften dazugekommen und das ist eben eins unserer Spezialbereiche, dass wir auch therapeutische Spiele entwickeln. Und das ist vor allen Dingen dann eine Kooperation aus mehreren Studiengängen, die hier vereint sind. Und wir gehen aber auch raus. Das heißt, wir haben natürlich ganz viele Kooperationspartner, Unterstützer, auch andere Hochschulen oder sowas, die hier mit ihren Netzwerken und Kompetenzen mit reinspielen. Wir haben aber auch einen physischen Ort hier. Im Prinzip direkt neben mir ist das Lab, wo dann eben auch unterschiedliche Technologien getestet werden, ob zum Beispiel, ob sie barrierefrei sind. Aber wir haben natürlich auch VR, AR-Ausstattung. Wir haben Eingabegeräte, die mal ein bisschen besonders sind oder die eben barrierefrei sind. Wir haben augengesteuerte Programme und natürlich entsprechende Hardware dazu. Also vielfältig sozusagen.
Ich finde es interessant, dass da so viele Fachbereiche zusammenarbeiten, weil das ja auch so das ist, was wir bei der Open Innovation City immer versuchen zu ermöglichen und zu fördern, solche Austauschnetzwerke. Wie läuft denn da die Zusammenarbeit zwischen diesen verschiedenen Fachbereichen?
Ja, also bei uns läuft es ausgesprochen gut, weil es eben, wenn es um das gemeinsame Ziel geht, nämlich da entsprechend wirksame Projekte zu entwickeln und gerade im Bereich Spieleentwicklung findet man da immer sehr hochmotivierte Menschen, die alle an einem Strang ziehen. Aber alle bringen eben ihre unterschiedlichen Expertisen ein, also Therapiewissenschaften mit ihren evidenzbasierten Blickwinkeln und Formen der Evaluation, Programmierer, Designer, die eigentlich auch häufig ein bisschen unterschiedlich ticken in ihrer Art, wie sie an solche Projekte rangehen, die alle zusammenzubringen und dann sich auszutauschen und dann noch, wie gesagt, die Netzwerke, die dann außerhalb der Hochschule noch dazukommen, zu nutzen. Das ist etwas, was ausgesprochen produktiv ist in vielen Gebieten, weil man eben so viel lernt, weil man immer irgendwie über den Tellerrand schaut. Bei jedem Serious Game, was wir machen, lernen wir komplett neu, unter Umständen eine komplett neue Sichtweise kennen. Und es geht eben vor allen Dingen auch um solche Sachen wie, keine Ahnung, wenn wir uns, davon kommen wir sicher gleich noch drauf zu sprechen, wenn wir uns zum Beispiel um das Thema Smart City, dann hat man plötzlich unglaublich viele Anknüpfungspunkte, zum Beispiel hier auch zu unserem Umweltcampus in Birkenfeld, die ja beispielsweise Umweltmanagement und sowas ausbilden, sodass man also ständig eigentlich lernt und wenn man Lust darauf hat, ständig Neues dazu zu lernen, dann ist die Entwicklung von Serious Games eigentlich absolut perfekt.
Und könnten vielleicht Games in solchen Innovations- und Austauschprozessen auch ein Modell sein, um solche Innovationen zu fördern? Also ich habe mich gefragt, weil viele auch Unternehmen sind ja immer auf der Suche nach Lösungen, wie man so innovative Prozesse unterstützen kann, irgendwie Freiraum schaffen kann, kreative Gedanken anregen und so weiter. Ist das ein Bereich, wo Games auch als Tool eingesetzt werden?
Ja, absolut. Also jeder Unternehmer, jede Unternehmerin kennt wahrscheinlich Planspiele, wo es einfach erstmal nur darum geht, bestimmte Aspekte zum Beispiel aus der Betriebswirtschaft zu vermitteln. Aber das geht natürlich auch weit darüber hinaus. Also ich habe ja eben das Beispiel Smart City genannt, weil wir auch in dem Bereich gerade ein Projekt entwickeln und daran kann man das, glaube ich, ganz gut erklären. Das ganze Thema Technologietransfer hat aus dem Blickwinkel der Spieleentwicklung eine ganze Menge Dinge, die andere Branchen hervorragend gebrauchen können. Also fangen wir mal mit dem Thema Lernen an. Da haben wir eben drüber gesprochen. Jeder kennt ein Spiel, wenn er es installiert, Tutorials, die erstmal dir beibringen, wie das Spiel gespielt wird. Das muss von Anfang an engaging sein. Also von Anfang an muss man Spaß haben, auch ein Tutorial zu spielen. Und das hilft uns, weil wir wissen, wie man sozusagen ein Tutorial gestaltet, so dass es Spaß macht. Können wir genau diese Erkenntnisse nutzen, um Lernanwendungen zu kreieren, die auch von Anfang an Spaß machen. Das ist der Teil, von dem ich eben schon gesprochen habe. Aber es geht noch weit darüber hinaus. Also nehmen wir mal das Thema Orientierung oder Mobilität oder Mobilitätskennzahlen verändern wollen. Also wenn man eine Simulation hat, wie beispielsweise eine Smart-City-Simulation, ist es möglich, die Komplexität solcher Städte, weil Smart-City hat unglaublich viele unterschiedliche Aspekte, diese Komplexität zu reduzieren. Ich glaube, jeder hat schon mal irgendwie sowas gesehen, wie eine Simulation, wie auch von SimCity über City Skylines oder was auch immer, die unterschiedliche Komplexitätsgrade haben und wo unglaublich viele Daten verarbeitet werden. Und diese Daten, die müssen ja nicht fiktiv sein, wie das in den klassischen Computerspielen ja der Fall ist, sondern es könnten ja echte Daten sein. Und diese echten Daten, die können im Hintergrund sozusagen diese Situation simulieren von Städten und damit auch gleichzeitig die Probleme adressieren, die in Städten existieren, sei es, dass noch nicht genug Ökostrom angeschlossen ist oder Wasserversorgung, die möglicherweise besser laufen könnte und so weiter. Und das heißt, man kann eigentlich innerhalb von so einem Spiel auch Dinge vermitteln, also im Sinne von Komplexität reduzieren, um sie verständlich zu machen. Und man kann aber andersrum, wir nennen das sozusagen Games for Science, können wir Bürgerinnen und Bürger partizipieren lassen an solchen Simulationen. Die können selber eigene Lösungen bauen, von denen sie glauben, dass sie besser funktionieren als die es vielleicht aktuell gibt in der Realität, können das zusammen in einer Community tun, so wie Spiele-Communities ja immer gerne zusammen etwas meistern und dann auf diesem Weg sozusagen bessere Lösungen finden oder auch überhaupt grundsätzlich mitgestalten oder besser verstehen, wie können sie beispielsweise ihr eigenes Haus energetisch verbessern. Wie könnte man Mobilitätsfragen besser lösen? Könnten wir einfach mal versuchen, Straßen zu sperren und Fußgängerwege einzurichten oder was auch immer? Also solche Prozesse sind in der Simulation natürlich ganz hervorragend möglich. Und das sind alles Technologietransferprozesse. Also bis hin zum Interface-Design, bis hin zum Thema Navigation, wie orientiere ich mich in einem virtuellen Raum? Das sind eine ganze Menge Aspekte, die also seitens der Entwicklung spannend sind. Das sehen wir auch mal in unseren Absolventen, die dann auch durchaus mal in die Autoindustrie gehen, weil sie dort intuitive Interfaces entwickeln. Aber sie sind eben auch auf der Nutzerseite extrem spannend. Das heißt also auch die Spielerinnen und Spieler können tatsächlich etwas einbringen, was einen Mehrwert hat, weil es ein demokratischer Prozess ist, an dem jeder teilhaben kann.
Es waren jetzt super viele Anwendungsmöglichkeiten und Chancen, die du aufgezählt hast. Machen wir es mal konkret. Es geht ja um die Software von Skilltree. Es ist ja ein Startup, das du 2019 mitgegründet hast, wo es eben genau um Technologietransfer zwischen Gaming und anderen Branchen geht. Und ein Anwendungsfeld ist da ja eben Smart City. Und da gibt's ja diese Software, die automatisch so einen digitalen Zwilling einer Stadt generiert. Das heißt, es ist quasi eine 3D-Reproduktion einer Stadt, die man dann visuell hat und innerhalb derer man ja dann alle möglichen Prozesse machen kann, von Spielen bis hin zu Stadtplanung etc.
Ganz genau, das war ein super Pitch.
Ja, genau.
Wir sind noch nicht, wir haben das noch nicht released, wir sind dann noch in der Entwicklung, aber die Idee, so wie du so geschildert hast, ist genau die. Und tatsächlich funktioniert auch dieser Teil der automatischen Generierung eines 3D-Stadtmodells aus den vorhandenen OpenStreetMap-Daten. Das funktioniert bereits. Jetzt ist es so, dass OpenStreetMap-Daten enthalten Grundrisse oder eben auch Metadaten, zum Beispiel ich bin ein dreistöckiges Gebäude oder ich bin ein Ladengeschäft oder ich bin ein Wohnhaus. Und alle diese Begriffe, die dort hinterlegt sind, die dort verschlagwortet sind, die können wir visualisieren und im Kontext miteinander setzen.
Ja, es ist ja so ein bisschen eine Besonderheit, weil es gibt ja durchaus auch noch andere Unternehmen, die sowas machen, solche digitalen Zwillinge von Städten generieren. Aber meistens ist es ja dann mit so Videoaufnahmen. Ne? Also so wie man es von Google kennt, es fahren irgendwelche Autos durch die Straßen und nehmen eben 360 Grad alles auf und daraus hat man dann eben dieses Modell. Und ihr macht es jetzt mit den Daten von OpenStreetMap, also von einer offenen Plattform, wo community-basiert Daten über die Umgebung gesammelt werden. Warum macht ihr das so und nicht mit Videoaufnahmen? Wieso habt ihr euch für die Plattform entschieden?
Weil unser Approach ein anderer ist, also unsere Zielsetzung ist eine andere. Also zum einen der Nachteil an Fotogrammetrieverfahren, das ist ja das, wenn ich diese Aufnahmen mache, ist, dass ich ein zwar exaktes Abbild dessen bekomme, wie die Stadt aussieht. Also wenn irgendwo ein Graffiti auf der Wand ist, ist das da eben auch mit drauf. Wenn man das möchte, dann ist das super. Der Nachteil ist, das sind zwar schon 3D-Modelle, die lassen sich aber nicht so ohne weiteres bearbeiten. Wir haben gestartet mit der Entwicklung von Skillpolis, mit der Idee, wir wollen unter anderem Welten schaffen, die zum Beispiel auch für Spiele genutzt werden können. Und daraus ist dann sozusagen die Idee unseres Smart City Simulation Games geworden. Das ist das, was wir in erster Linie wollen. Und wir können theoretisch die Städte eben komplett verändern. Wir können die Fassaden verändern, wir können die Fenster austauschen, wir können die Dächer austauschen, wir können Gebäude kleiner oder größer machen. Und das ist das, was uns wichtig war, dass wir sozusagen ein Tool an die Hand geben können, in dem man alles verändern kann, um zu sehen, wie sich die Veränderungen in der Simulation auswirken, um schlussendlich dann zu sagen, okay, wir müssen die Stadt so und so verändern, um bestimmten Dingen entgegenzuwirken. Sagen wir schrumpfende Städte oder wachsende Städte oder Verkehrsänderungen, autofreie Innenstädte, was auch immer man sich da vorstellen kann. In einer Simulation, wo wir neben den OpenStreetMap-Daten natürlich noch weitere freie Daten haben, zum Beispiel zum Thema Demografie oder Arbeitswege und so weiter. Also gerade Mobilitätsdaten sind da natürlich extrem wichtig, um solche Entscheidungen simulieren zu können.
Ist natürlich jetzt wie bei vielen Smart City Anwendungen die Herausforderung, dass man diese Daten ja auch braucht, ne? Also dass alle Beteiligten dann auch gewillt sein müssen, diese Daten über Mobilität, Demografie, vielleicht aus der Verwaltung etc. oder sogar von Unternehmen auch zu teilen, ne?
Das ist richtig. Also wir haben uns natürlich vorgenommen, nur Daten zu nehmen, die frei verfügbar sind und die dann eben auch dafür sorgen, dass es eine Datensouveränität gibt für Kommunen, die das beispielsweise bei sich einsetzen wollen, dass sie nicht gebunden sind, irgendwelche Lizenzgebühren zahlen zu müssen an jemanden, sondern dass sie dann auch wirklich frei damit arbeiten können. Das war uns schon tatsächlich sehr wichtig, dass man da nicht unbedingt an alle Daten, die es gibt und die vielleicht spannend werden, kommt. Das ist ganz klar. Das ist aber auch tatsächlich gar nicht so wahnsinnig wichtig. Natürlich ist unser Modell dann schon auch eine gewisse Abstraktion. Also uns geht es darum, in erster Linie zu sagen, wir wollen eine größtmögliche Ähnlichkeit herstellen, aber auch eine größtmögliche Flexibilität, das auch zu verändern. Also angenommen, ich möchte ein Bild zeichnen, ein Zukunftsbild zeichnen, wie könnte unsere Stadt, in der wir leben, in 50 Jahren aussehen. Dann wäre es möglich, das über unsere Software relativ einfach zu machen, indem ich einfach die Häuserfronten austausche und sage, okay, in 50 Jahren hat vielleicht alles Glasfronten, vielleicht auch nicht, aber man könnte es eben visuell futuristisch gestalten. Und das gibt natürlich eine ganze Menge Möglichkeiten, zum Beispiel für Städteplaner, für Architekten auch, also für die Architektur grundsätzlich solche Modelle zu entwerfen, die erstmal gar nicht 100% exakt sein müssen im Sinne von Statik oder was auch immer. Für das Thema Quartiersplanung ist das interessant, wenn ich also ein neues Quartier ansiedeln möchte, zu schauen, okay, wenn ich jetzt da eine Bushaltestelle hinlege, wie weit sind dann die Wege, wenn die Leute dann dort wohnen, oder brauche ich vielleicht noch eine zweite Bushaltestelle? Das muss nicht 100% exakt sein, so eine Simulation, sondern sie muss einem ein gutes Bild geben und die Möglichkeit zu schaffen, genau wie Architekten das ja auch ganz gerne machen mit ihren Holzmodellen, das Ganze aber dann digital in der Voransicht, bevor man es dann umsetzt in entsprechender Software, die da sehr viel exakter ist. Aber man hat die Möglichkeit, solche Modelle zu bauen und dann eben auch mehrere zu bauen und unterschiedliche Dinge anzubieten und das eben ziemlich schnell, weil das die Grundlage sind, prozedural generierte 3D-Modelle. Und so ein digitaler Zwilling baut sich dann eben einfach mal in der hundertfachen Zeit, als wenn ich das mit Fotografieaufnahmen machen würde.
Ja, so für diesen Stadtplanungsaspekt kann ich mir das eigentlich schon sehr gut bildlich vorstellen, dass man dann da sitzt und irgendwie guckt, wie groß kann das Haus sein, wie soll die Fassade aussehen, wie passt das gut in die Umgebung, wie könnte das hier alles werden. Und von den Technologien ist natürlich der Bezug zum Gaming auch da, also dass das irgendwie gut passt von den Technologien, die genutzt werden. Aber wo genau kommt jetzt das Spiel ins Spiel? Also wie würde dann dieses Smart City Simulation Game aussehen?
Ja, genau. Also da darf es auch gerne Freude machen, eine Stadt umzugestalten und anhand sogenannter Quests, wie wir das nennen. Also wir stellen sozusagen Aufgaben so ähnlich wie bei einem Planspiel auch, dass bestimmte Dinge, die aber auch tatsächlich realistisch sind, Städte haben immer Herausforderungen, sei es ganz einfacher, wie da muss mal für eine Woche eine Straße geschlossen werden, bis hin zu sehr komplexen oder hochgradig schwierigen Geschichten, wenn man tatsächlich über sowas wie autofreie Innenstadt spricht oder sowas, dann hinzugehen und tatsächlich versuchen, erstmal eine gute Lösung für die Weiterentwicklung der Stadt zu finden. Das kann als Einzelspieler-Version funktionieren, das kann aber selbstverständlich auch als Multiplayer-Version funktionieren, so dass man gemeinsam versucht, bessere Lösungen zu finden, was einen natürlich besonders dann interessiert, wenn man selber Bürger oder Bürgerin dieser Stadt ist. Aber man kann natürlich auch einfach, um andere Städte kennenzulernen, dort genau dasselbe tun. Das ist also so die Vision, was das Spiel sein kann. Ich kann alles verändern, ich kann die Verwaltung komplett aufrollen und verändern, ich kann Mobilitätskriterien verändern, ich kann Grünanlagen schaffen und so weiter und kann dann sehen, wie wirkt sich das aus. Funktioniert das oder bin ich vielleicht auch schon nach zwei gespielten Tagen schon pleite. Das heißt, man muss natürlich auch immer alles im Blick haben, so wie man das eigentlich von vielen solcher Wirtschaftssimulationen auch kennt. Budget, Umweltfaktoren, Mobilitätskriterien, Lebensqualität, das sind so die ganz typischen Aspekte, die dann natürlich Gameplay-relevant werden und dann im Gleichgewicht gehalten werden müssen.
Also quasi Minecraft in der echten Welt mit meiner eigenen Stadt.
Ja, wenn man Minecraft sozusagen als große Spielwiese betrachtet, ja. Rein jetzt vom Gameplayer ist es vielleicht nicht vergleichbar mit Minecraft, sondern dann wirklich eher wie sowas mit sowas wie Anno, City Skylines oder Siedler oder sowas. Das sind so Titel, die man vielleicht kennt, ja.
Und dann das höhere Ziel ist ja dann eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, mehr Leute ja zu begeistern oder zu motivieren, sich mit ihrer Stadt auseinanderzusetzen und auch so dieses Thema Smart City irgendwie selber mitzugestalten. Das ist ja auch ein super wichtiges Ziel für ganz viele Städte, die irgendwie in diese Richtung wollen. Also Partizipation ist irgendwie immer eine Herausforderung und es ist immer schwierig. Wie kann das denn in so ein Smart City Konzept eingefügt werden oder in so Partizipationsprozesse, die es in Städten gibt?
Ja, also angenommen, eine Kommune würde sagen, wir haben hier etwas, was wir vorbereiten für, weiß ich nicht, den Stadtrat, eine Umgestaltungsmaßnahme und darüber soll abgestimmt werden, dann könnte man so etwas als Mission in einem Computerspiel darstellen und Bürgerinnen und Bürger auffordern, tolle Konzepte einzureichen, vielleicht einen kleinen Wettbewerb draus zu machen. Und da könnten sich sowohl, wie gesagt, Einzelne als auch Teams zusammenschließen und dort sowas umsetzen. Und alleine, dass man sozusagen eine visuelle Repräsentation dessen hätte und man auch noch ein Stück weit nachweisen könnte, dass es tatsächlich eine Verbesserung darstellt, anstatt eine Verschlechterung, könnte natürlich tatsächlich auch ganz einfache politische Prozesse argumentativ unterstützen, also zum Vorteil, weil das natürlich dann einen höheren Akzeptanzgrad in der Bürgerschaft bekommt, wenn sie selber solche Ideen mitentwickelt haben, wo sie sonst kaum eine Möglichkeiten haben, weil sie solche Tools ja gar nicht haben, um sowas umzusetzen. Das wäre so der eine Punkt. Und der andere ist aber natürlich auch der, und der ist ganz besonders wichtig, das Thema Nachhaltigkeit. Also angefangen davon, wie kann ich mein eigenes Haus zum Beispiel umbauen, damit es zum Beispiel Strom produziert, also wie viel PV-Anlagen, wo kann ich die drauf machen, ist das von der Beschattung her überhaupt sinnvoll oder muss ich vielleicht eine andere Möglichkeit wählen, wie ich mein Haus umbaue, dass es energieneutraler wird oder energieeffizienter wird. Also bis hin zu solchen Mikro-Aspekten kann man sich das alles sehr gut vorstellen, dass man das umsetzen kann.
Ja, ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass es auf jeden Fall motivierender und spaßiger ist als so ein Beteiligungsprozess, wo man in ewigen Chats irgendwie seine Argumente austauscht, aber es ist ja wahrscheinlich auch eher für eine kleinere Gruppe, die irgendwie gerne online spielt, zugänglich und vielleicht auch, also auf so ein Spiel muss man sich ja auch erstmal einlassen, sage ich mal. Es ist ja vielleicht auch nicht für jeden was, oder?
Also es gibt natürlich Spiele, die sind so hochkomplex, weil sie wirklich einen großen, hohen Komplexitätsgrad abbilden. Das ist aber nicht das, woran wir uns orientieren. Auch wenn sozusagen alles, was da im Hintergrund an Daten, Austausch und so weiter passiert, abgebildet werden muss, muss es ja nicht immer komplett einsehbar sein. Und das ist auch gar nicht unbedingt notwendig. Man kann eben genau an der Stelle dann die Komplexität verständlich machen, indem man wo es sinnvoll ist, sie einfach quasi in den Datenbanken lässt und auf der Oberfläche. Das ist ja das, was Computerspiele ja eigentlich ausmacht, dass man mit ihnen Dinge verstehen kann, wie zum Beispiel einen Wirtschaftsablauf, ohne die komplette Bandbreite aller Daten durchdringen zu müssen. Ich verstehe aber dennoch, wie es funktioniert, weil ich die Ströme, die Verläufe, die Simulation beobachten kann und weiß, aha, wenn ich da eine Straße sperre, dann müssen die Leute woanders langfahren. Das ist ja nichts, wofür ich jetzt sozusagen Ingenieur sein muss, um sämtliche Daten zu verstehen. Genau aus dem Grund ist das eben sehr viel zugänglicher. Das ist natürlich nicht unbedingt 100% der Bürgerinnen und Bürger möglicherweise interessiert, ein Spiel zu spielen. Das ist ohne Frage nicht unbedingt der Fall. Aber wenn es eine Möglichkeit gibt, um Dinge, die eigentlich relativ komplex zu verstehen sind, in einer relativ einfachen Art und Weise zu handhaben, kann ich mir vorstellen, dass diesen Weg auch Menschen gehen würden, die nicht unbedingt Spielerinnen oder Spieler waren bisher.
Wir haben in Bielefeld im Moment auch so ein kleines Projekt oder so eine Art Challenge. Und zwar gibt es so eine App, wo man Punkte sammeln kann für CO2-sparendes Verhalten. Und dann gibt es einen gewissen Zeitraum und dann, wer die meisten CO2 eingespart hat, bekommt dann irgendeine Prämie. So, ich finde das irgendwie eine coole Möglichkeit, sich so neu mit seinem Verhalten auseinanderzusetzen und sich irgendwie vielleicht zu vergleichen mit anderen. Aber ich habe dann auch gedacht, dass es ja auch immer so ein schmaler Grat ist zu diesem erhobenen Zeigefinger und zu so einem, ja, ziemlich offensichtlichen Ziel irgendwie der Verhaltensänderung, also wo das dieser Lerneffekt dann nicht so nebenbei passiert vielleicht, ne?
Ja, was du da schilderst, ist so eine typische Gamification-Anwendung. Also wir unterscheiden schon zwischen Serious Games und Gamification. Gamification hast du immer dann, wenn du versuchst sozusagen spielerisch oder belohnend, also das sind ja Belohnungsprinzipien, etwas zu verknüpfen mit dem, was du alltäglich tust, wie du dich verhältst, was du machst. Wenn du etwas tust, was man eben belohnen möchte, dann kann man das mit solchen Gamification-Maßnahmen tun. Das ist so ein Klassiker dafür. Hast du immer das Problem, kannst du denn wirklich den Leuten auch vertrauen, dass sie da jetzt keine falschen Angaben machen, dass sie irgendetwas wegschummeln? Also so der Klassiker für Gamification ist eigentlich so, das sind diese Lauf-Apps. Ja, dass ich Schritte zählen und dann so ein kleines Achievement bekomme, also eine virtuelle Belohnung, dass ich angespornt werde und so weiter. Sowas funktioniert ja in der Regel total gut. Was du aber eben meintest, das sind natürlich dann schon so Fälle, ist ja alles gut und schön, wenn es belohnt wird und das ist auch hoch motivierend. Aber was ist, wenn schlechtes Verhalten bestraft werden würde? Solche Beispiele gibt es natürlich auch. Und das sind dann eben die absoluten Negativbeispiele. Das scheint mir jetzt bei dieser App nicht der Fall zu sein. Aber das ist natürlich dieselbe Systematik, die dahinter steckt. Grundsätzlich finde ich es immer gut, positives Verhalten zu belohnen. Da ist aber immer die Frage, wer bewertet denn, was positives Verhalten ist? Und da wird es dann unter Umständen zu einer moralischen Herausforderung.
Okay, also da sprechen wir noch nicht von einem Game, sondern eher von einem Gamification-Aspekt. Wie würde man das dann in einem richtigen Spiel anders machen? Also wie würde ein Spiel oder vielleicht auch konkret diese Smart City-Simulation dann dieses Ziel oder diesen Lerneffekt klimaschonendes Verhalten erzielen?
Ja, indem ich erstmal sichtbar mache, was eigentlich alles klimaschädlich ist. Ich bin mir relativ sicher, nicht jeder, also jeder weiß natürlich, wenn ich Auto fahre, ist das nicht gut für die Umwelt. Es gibt ja noch viel, viel mehr Dinge, die zum Beispiel CO2 verursachen, von denen man sich überhaupt nicht bewusst ist, dass es so ist. Und das kann man natürlich sichtbar machen. Also angefangen davon zum Beispiel, was ist eigentlich mit Gebäuden? Wie kann ich da CO2-Verbrauch senken, indem ich beispielsweise bessere Wärmedämmung habe oder mal die Fenster aus den 70er Jahren austausche oder was auch immer. Und ich glaube, durch dieses Sichtbarmachen alleine indem ich dann die Häuser vielleicht einfach renovieren muss, um sie CO2 oder PV-Anlagen draufstellen muss, also um nur ein paar einfache Beispiele zu nennen, vermittelt sich mir doch schon, aha, das sind also alles Sachen, was ich tun könnte. Cool, denke ich mal drüber nach, vielleicht mache ich es denn wirklich. Aber es wird nicht überprüft, es wird nicht in irgendeiner Form registriert im Sinne von, du hast jetzt so und so viele Punkte erwirtschaftet und dafür kriegst du jetzt am Monatsende eine Steuergutschrift, sondern es geht wirklich rein darum, diese Simulation als solche zu spielen und auszuprobieren und auch mal zu scheitern, wie man das in Spielen eben kann, mit den klassischen Belohnungsprinzipien zu arbeiten, die aber im Spiel verbleiben und nicht in der Realität wirksam werden. Es sei denn, ich habe verstanden, was ich selber alles tun kann und dann nehme ich meine Erkenntnisse und werde selber tätig. Aber dafür brauche ich dann keine externe Belohnung mehr. Die Belohnung, die haben wir ja alle, wenn wir zu besserem Klima kommen, geht es uns ja allen besser.
Also im Prinzip ist es eigentlich einfach eine andere Art und Weise, ja, Daten und Informationen aufzubereiten und zugänglich zu machen.
Ganz genau. Also das, was so gut wirkt an gut designten Spielen, das sind zwei Aspekte, die vor allen Dingen dann fürs Lernen super spannend sind. Das sind Selbstwirksamkeit und Probehandeln. Also ich kann mich so oft ausprobieren, wie ich will, ohne dass es in irgendeiner Form eine Wirkung im echten Leben hat. Das ist einer der Gründe, warum man ja auch sagt, Spiele seien unproduktiv. Ich setze das jetzt mal sozusagen virtuell in Anführungszeichen, weil nur weil etwas sozusagen in dem Sinne unproduktiv ist, heißt es ja nicht, dass es wirkungslos ist. Unproduktiv heißt, sie stehen für sich selber. Du kannst innerhalb des Systems, kannst du dich komplett ausprobieren. Auch bei Rollenspielen ist das ja so, du kannst dich ausprobieren, du kannst mal etwas anderes tun und dadurch lernst du ja immer irgendwas. Und dies nutzen wir mit dem zweiten Aspekt zusammen, nämlich mit dem der Selbstwirksamkeit. Ich kann mit gutem Game Design erreichen, dass Menschen eine Mission zum Beispiel durchlaufen sollen im virtuellen Raum, den sie durchlaufen in, sagen wir mal, 2 Stunden Spielzeit, was im echten Leben, also im physischen, in der physischen Realität, vielleicht 2 Jahre dauert. Also man kann das einfach verkürzen, indem ich eine Baumaßnahme dann einfach relativ schnell abschließe, weil ich die Zeit im Spiel natürlich sehr viel schneller laufen lassen kann. Jeder kennt das, jeder, der spielt. Da dauert ein Tag im Spiel eben nicht ein Tag im echten Leben, sondern eine Stunde oder eine Minute vielleicht sogar nur. Oder ich kann es beschleunigen. Und dadurch kann ich natürlich die Auswirkungen dessen, was ich dort tue, sichtbar machen, schnell sichtbar machen. Und das schafft natürlich eine unheimlich gute Argumentationsgrundlage für alle möglichen Prozesse, die in so einer Smart City ablaufen können.
Wie ist das denn, wenn man mit so einer Idee jetzt auf Smart City ManagerInnen oder auf Menschen in großen Wirtschaftsunternehmen zugeht und sagt, hey, wir haben hier die und die Argumente und aus den und den Gründen könnte dieser Prozess mithilfe eines Computerspiels viel zugänglicher gemacht werden oder den mitmachenden Menschen ja irgendwie mehr Motivation bieten. Auf was für Reaktionen stößt du denn da so?
Also eigentlich überwiegend auf positive. Und zwar genau deswegen, weil also jeder das eigentlich weiß, der in Industrie und Unternehmen unterwegs ist, dass Simulationen etwas ausgesprochen Produktives sind, wenn man sie entsprechend so einsetzt. Wenn ich sage, Spielen ist unproduktiv, meine ich damit, das ist ja keine Abwertung, sondern das ganze Gegenteil davon, es verbraucht eben auch nichts. Also es ist nur sozusagen ein Lernmedium, ein Sichtbarkeitsmedium. Es verbraucht aber eigentlich nichts, zugegebenermaßen Strom, ohne Frage. Aber ansonsten ist es, hat man damit die Möglichkeit, etwas, ne, jeder weiß, dass wir Piloten und Pilotinnen nicht vom ersten Tag ihrer Ausbildung an in ein Flugzeug setzen, sondern die gehen natürlich erstmal in einen Flugsimulator. Und warum? Weil es sehr viel effizienter ist und sehr viel nachhaltiger und natürlich auch sehr viel weniger gefährlich, das zu tun. Und wenn ich eine Fahrprüfung schon mal virtuell machen könnte, bevor ich mich tatsächlich in ein Auto setze, ist das sicher auch sehr viel effizienter, oder wäre das sicher sehr viel effizienter, wenn es da eine entsprechende Simulation gäbe. Ich glaube, das ist unbestritten, dass eine Simulation natürlich unglaublich viele Ressourcen schont, indem sie etwas zeigt und auch aber Alternativen auch aufzeigt und ich dann letzten Endes eine viel bessere Entscheidungsgrundlage habe, welchen Weg ich dann schließlich umsetzen werde.
Also, ich habe gelernt, viele Chancen durch Lernen mit Computerspielen, mit Serious Games vor allen Dingen. Ich möchte dir jetzt noch die Möglichkeit geben, quasi als Abschluss unseres Gesprächs eine Frage zu stellen, die ich dann in den nächsten Podcast mitnehme.
Ja, damit es dann zum Thema passt, würde ich tatsächlich vorschlagen, die Frage, was wünschst du, was wünschen Sie sich einmal als Spiel zu haben, was Sie ansonsten nur lernen müssten? Also was Sie ansonsten lernen müssen mit einem anderen Medium?
Sehr gerne. Ich finde auf jeden Fall die Fahrprüfung schon mal eine gute Idee, muss ich sagen. Die Fahrprüfung im Computerspielen. Ja, dann sage ich Dankeschön für die Frage und für das Gespräch und bin gespannt, in welchen Städten wir bald die Smart City im Spiel mitgestalten dürfen.
Das bin ich auch. Danke dir, Helen.
Vielen Dank auch an alle HörerInnen fürs Dabeisein. Ich freue mich wie immer über Feedback. Ihr findet die Open Innovation City auf LinkedIn, Instagram oder über unsere Homepage. Und den Podcast könnt ihr natürlich auch auf allen üblichen Kanälen abonnieren und so keine Folge verpassen.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Projekt Open Innovation City und den Projektpartnern der Fachhochschule des Mittelstands, der Founders Foundation, UWL Maschinenbau und dem Pioneers Club. Ein besonderer Dank gilt unserem Förderer, dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen.